Deine goldene Zeit in Rheinland-Pfalz. Der Kulturtalk zwischen Burgen, Musik und Ausstellungen. Mit Menschen hinter den Kulissen und Kulturschätzen des Landes.
Herzlich willkommen bei Rheinland-Pfalz erleben und zu einer neuen Folge unserer Kulturreihe Reicho hört hin. Mein Name ist Lars Reicho, ich bin Musiker, Kabarettist und Entertainer. Ich komme aus der Landeshauptstadt Mainz, bin seit vielen Jahren auf Tournee im deutschsprachigen Raum. Ich liebe mein Bundesland und bin ein großer Fan der rheinland-pfälzischen Kultur. In dieser Reihe schauen wir auf die Kultur in Rheinland-Pfalz, auf besondere Orte, große Geschichten, Menschen hinter den Kulissen und auf das, was Kultur für ein Land ausmacht. Heute geht es hoch auf einen der wirklich schönsten Plätze des Landes, auf die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Wir sind also an einem Ort, von dem man nicht nur einen wunderbaren Blick hat auf Rhein, Mosel und Deutsches Eck, sondern auch einen Blick auf die Geschichte. Diesmal geht es um eine Ausstellung, die Rheinland-Pfalz erzählen möchte, nicht die üblichen Geschichten über Herrscher, Schlachten oder Jahreszahlen, sondern ausschließlich über die Menschen. Über den Arbeitsalltag dieser Menschen, über das, was Frauen und Männer in diesem Land geschaffen haben. Die Ausstellung heißt Schaffensland, Menschen, Geschichten, Arbeit. Und schon in diesem Titel steckt drin, hier geht es nicht um alte Bilder an der Wand und Becher in Vitrinen. Hier geht es um Lebensgeschichten, um die Fähigkeit, sich zu verändern, um Arbeit, Mühe und Anstrengung, Ideen, Berufe, Erfindungen. Und am Ende geht es um die Frage, was macht so ein Land eigentlich aus? Darüber freue ich mich sehr zu sprechen mit jemandem, der diesen Ort und diese Ausstellung wie kaum ein anderer kennt. Bei mir ist Professor Dr. Andreas Schmauder. Er ist Leiter des Landesmuseums Koblenz und des Kulturzentrums Festung Ehrenbreitstein. Das Landesmuseum gehört zur Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, kurz GDKE. Herr Schmauder ist Historiker, Kurator, rheinland-pfälzischer Museumsexperte. Und er ist jemand, der sich sehr gerne und intensiv mit der Frage beschäftigt, wie erzählt man die Geschichte so, dass sie nicht im Archiv bleibt, sondern die Menschen erreicht. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Schmauder.
Vielen Dank.
Herr Professor Schmauder, ich kenne die Festung Ehrenbreitstein. Und wenn man die Gnade hat, dort oben sein Büro zu bewohnen, dann hat man ja jeden Tag diesen traumhaften Blick auf den Fluss, auf die Unendlichkeit. Stehen Sie da jeden Morgen und stoßen erstmal einen Freudenjodler aus?
Zum Teil schon, ja, denn manchmal ist es ganz dramatisch, manchmal ist es eine liebliche Landschaft, also fast immer wie ein Gemälde, dessen Motiv sich ändert. Und an manchen Tagen ist es wie bei William Turner, wenn er seine dramatischen, romantischen Gemälde produziert hat.
Wir wollen heute mal über Ihr neuestes Projekt sprechen, die Ausstellung Schaffensland. Der Titel der Ausstellung klingt erstmal sehr typisch rheinland-pfälzisch. Da steckt Arbeit drin, da steckt Schweiß drin, anpacken, gestalten. Wenn man genau hinschaut, merkt man, diese Ausstellung erzählt Rheinland-Pfalz über die Menschen, die hier gearbeitet, gelebt, erfunden, gebaut, produziert, geackert, geforscht und gestaltet haben. Wenn Sie jemandem in ein paar wenigen Sätzen erzählen müssten, was in dieser Ausstellung passiert, wie würden Sie das tun?
Es ist eine neue Dauerausstellung des Landesmuseums, 1200 Quadratmeter. Menschen stehen im Mittelpunkt, im Zeitraum der vergangenen 200 Jahre. Wir zeigen eine Auswahl von Top-Exponaten, haben sehr viele mediale Zugänge. Wir setzen ein um 1815 und kommen im Heute und manchmal auch mit Blick in die Zukunft an.
Also es geht nicht nur um Arbeit im Sinne von Beruf, sondern es geht auch um die Frage, wie Menschen dieses Land geprägt und verändert haben. Wie haben Sie denn vorher überlegt, wie Sie das Ganze gestalten?
Wir wollen das ganze Land in den Blick nehmen. Deshalb haben wir gesagt, wir wählen Orte oder Regionen aus, wo Entwicklungen besonders typisch waren. Und wir suchen dann Personen, heute Lebende oder Historische, die etwas Besonderes geleistet haben oder die eben ihren im Alltag ihre Frau, ihren Mann gestanden haben. Und denen sind wir nachgespürt in den Archiven, haben deren Biografie erarbeitet und erzählen dann deren Geschichte.
Lebende Person und daraufhin dann gefragt, ja, was hat der Vater und der Großvater, die Großmutter, was haben die noch beizusteuern? Wie kriegt man dann, O-Töne gab es ja wahrscheinlich nicht, wie kommt man dann an das Material, durch die Familien oder?
Wir haben in den Archiven Biografien erarbeitet. Wir möchten wirklich wissen, eine Bäuerin aus dem Hunsrück, wie viele Kinder hatte sie, wie früh sind die gestorben, wer waren die Eltern, was hat sie verdient, wie hart war ihr Alltag auf diesem Bauernhof. Da muss man sehr viel Archivalien in den Landesarchiven und Stadtarchiven wälzen und dann kommt man den Menschen nahe. Und durch diese Nähe können wir Geschichten erzählen und, sofern vorhanden, Originalexponate in den persönlichen Kontext stellen.
Mhm. Haben Sie ein Beispiel für eine Familie, egal wo aus Rheinland-Pfalz, wo sich das besonders gut und günstig zusammengefunden hat, wo man besonders viele Zeugnisse finden konnte?
Das Industriezeitalter zeigt sich ganz hervorragend in Worms. In Worms zeigen wir eine Fabrikantenfamilie, eine bürgerliche Familie und eine Arbeiterfamilie. Denen sind wir nachgespürt und die Kinder ausfindig gemacht, die Eltern, deren Herkunft, deren Lebensalltag. Und so ist für Worms beispielhaft, für das ganze Land, für ähnliche Städte, eine Geschichte entstanden von Menschen, wie sie in dieser Stadt gelebt und gearbeitet haben.
Mhm. Und Rheinland-Pfalz ist ja ein Zusammenschluss aus sehr unterschiedlichen Regionen. Gibt es Unterschiede in der Berufswahl? Wovon hängt es ab? Ich meine, dass es einen Schuster gibt in einem Ort, das ist ja im Grunde fundamental. Aber es gibt sicher auch Berufe wie ein Minenarbeiter. Das gibt es in der einen Region, in der anderen gibt es keine Mine, also gibt es diesen Beruf auch nicht. Wie ist denn da so die Spanne der Berufe, der verschiedenen unterschiedlichen Berufe in Rheinland-Pfalz? Was haben wir denn zu bieten?
Wir haben fast alles zu bieten, was man sich vorstellen kann. Natürlich in der Nähe von Mosel und Rhein finden wir Berufe wie Fährleute, wie Fischer oder anderes mehr. Wenn wir dann in die waldreichen Gegenden gehen, da finden wir Menschen, die mit Wald zu tun haben, Holzfäller, es ist Säger in Sägewerken, vieles andere mehr. Und wir gehen eben 200 Jahre durch. Das heißt, die Berufe haben sich ja enorm verändert. Viele sind traditionell geblieben, andere sind ganz neu, die man vor 200 Jahren überhaupt noch nicht gekannt hat.
Wie äußert sich das in der Ausstellung dann? Also wenn man diese Zeugnisse sich sucht, wie begegnet einem dann diese Person? Gibt es da nachgeahmte Monologe zum Beispiel? Also dass man eine Großmutter sprechen lässt, die vielleicht noch selber gesprochen hat, oder man lässt es mit einer Schauspielerin nachsprechen. Wie haben Sie das umgesetzt?
Also wenn wir ins 19. Jahrhundert gehen, da haben wir ganz selten Porträts von Personen. Das heißt, da arbeiten wir mit Animationsfilmen, die auf Quellen beruhen, aber die Geschichte von Frauen und Männern in Rheinland-Pfalz ja als Animationsfilm zeigen. Wir haben dann Hörstationen, wo Schauspielerinnen und Schauspieler einsprechen und versuchen, sich in die Lage der damals lebenden Personen zu versetzen. Und für das Heute haben wir wirklich ganz konkrete Frauen und Männer ausgewählt, die ihren Arbeitsalltag in Rheinland-Pfalz gestalten und die in unserer Ausstellung zu Wort kommen.
Und wie hat sich das verändert von der Familienstruktur? Ich kann mir vorstellen, dass früher sind ja alle zusammengeblieben in einem Ort oder vielleicht mal im Nachbarort dann ausgewandert. Und wie Sie sagten, es gibt natürlich durch besondere Ereignisse vielleicht auch eine Entvölkerung manchmal, dass durch Armut oder durch bestimmte Voraussetzungen dann eben eine Auswanderung nötig wurde. Aber es hat sich ja insgesamt auch verändert. Also wenn ich heute in einem kleinen Dorf groß werde, dann kann es passieren, dass ich das aus Gründen der Ausbildung verlasse als Kind in 19, 20 Jahre alt und nur noch an Weihnachten zurückkomme. Das ist ja eine ganz starke Veränderung, weil das Dorf ja dann diese Generation nicht mehr zur Verfügung hat.
Das ist so ein Punkt, den wir ganz genau untersuchen. Und da steigen wir um 1800 ein, gehen bis ins Heute und sehen eben, ja, die traditionellen Berufe, die bleiben vielleicht noch am Ort, aber alles andere ist einer großen Veränderung unterworfen. Schon im Industriezeitalter gehen die Menschen vom Land in die großen Städte in Rheinland-Pfalz. Später kommen Tausende von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Nach dem Zweiten Weltkrieg Generation oder Gastarbeiter aus halb Europa. Also da ist so viel Bewegung drin, Arbeitsmigration, die uns natürlich auch interessiert und die deutlich macht, dass Rheinland-Pfalz hier ein großer Schmelztiegel ist von Menschen, die hier Arbeit finden, die dann auch Heimat finden und eben ja einen weiten Weg hinter sich haben.
Und wenn man die Diskussion um Ausländer, Zuflüsse und Forderungen nach mehr Deutschen in Deutschland sieht, dann ist das doch im Grunde der Beweis dafür, dass es Migration immer gab und dass auch grenzüberschreitende Migration, wenn es noch kein Schiff gibt, dann kann man auch nicht aus Amerika hierher kommen. Aber dass diese Dinge ganz normal waren. Also es waren nicht immer nur Rheinland-Pfälzer in Rheinland-Pfalz.
Das ist eben eine der Kernbotschaften, die auch unsere Ausstellung sagen kann. Über zwei Jahrhunderte Menschen kommen von überall her in diesen Landstrich, sind aber auch wieder gezwungen auszuwandern. Es ist eine große Bewegung da und nur durch diese Wanderungsbewegung entsteht quasi auch eine Bevölkerung und eine Bevölkerung mit beruflichen Qualifikationen, die dieses Land voranbringen kann. Das zeigt sich über diese ganzen 200 Jahre durch.
Wir haben im ersten Podcast, glaube ich, haben wir gesprochen über die Musikanten aus der Gegend um Kaiserslautern herum, die Welt bevölkert haben dann als Barden. Und das fand ich ganz schön, wie die sich da verbreitet haben. Die Sprache, wie muss man sich das vorstellen mit der Sprache? Gab es die Dialekte, ja, gab es immer. Hat sich die Gruppe, die dann immigriert ist, hat die sich dann angepasst an diese Sprache oder hat die Sprache sich verändert durch die Migration auch?
Beides. Also es fand Anpassung statt, aber auch Veränderung. Wenn Sie allein denken, dass dann die ehemals kurtrierischen und so weiter Gebiete ab dem Wiener Kongress preußisch wurden, viele zum Teil aus Berlin stammende Beamte hierher kamen, evangelischen Glaubens, und da hat sich alles verändert.
Jetzt müssen wir mal über das Museum, jetzt kommen wir mal zurück zu dem, was diese Ausstellung Schaffensland dann zeigt. Viele Museen haben ja den Ruf, dass sie sehr konservativ sich präsentieren. Da stehen die Sachen in der Vitrine und da muss man also einen riesen Arbeitsweg machen, um dann immer wieder vor der Vitrine zu stehen und die Kinder gähnen nach wenigen Sekunden. Was tun Sie jetzt ganz grundsätzlich, um diesen Trend Interaktivität, sage ich mal, was gibt's da für eine Strategie?
Wir erzählen eine Kulturgeschichte. Und Kulturgeschichte heißt, wir erzählen die Geschichte von Menschen. Und damit fühlen sich unsere Besuchenden natürlich emotional angesprochen. Und über diese emotionale Schiene bekommen wir die Besuchenden in eine Geschichte rein. Wenn die Menschen dann in dieser Geschichte sind, zeigen wir wirklich nur eine ganz ausgewählte Zahlenexponaten, die wiederum Geschichten erzählen können, die nicht einfach dastehen als Deko, sondern die im Idealfall verbunden sind mit den Menschen hinter dem Objekt und mit besonderen Geschichten, um die Menschen weiter interessant zu halten. Wenn die Menschen selber und das Objekt diese Geschichten nicht erzählen können, behelfen wir uns mit medialen Zugängen, mit Hörspielen, mit Filmanimationen, mit Neufilmen, die wir zeigen lassen, mit raumgreifenden Projektionen, um eben unsere Geschichten über die Menschen und ihre Arbeit zu erzählen. Also alle möglichen Tricks und Kniffe, die es gibt, um unsere Themen dramaturgisch interessant zu erzählen.
Ich finde den Ansatz aber, diese Einfachheit, also von unten die Gesellschaft zu betrachten, den finde ich besonders attraktiv. Ist das so ein bisschen ein Trend, dass man sagt, ja, wir wenden uns der Mehrheit der Gesellschaft zu?
Also wir sind auch ganz stark ausgegangen, natürlich von den Zielgruppen, die uns zu uns kommen. Zu uns kommen etwa 650.000 Menschen im Jahr, ganz unterschiedlichen Zuschnitts, Familien, die in unsere Familienausstellungen gehen, aber auch ein großer Anteil von Touristen, die uns im Sommer besuchen. Und von dieser Zielgruppe haben wir das Ausstellungsthema abgeleitet. Und so war für uns von Anfang an klar, diese Einrichtung, die ist für alle Menschen offen und wir möchten uns in dieser Ausstellung auch mit allen Menschen beschäftigen, die dieses Schaffensland geprägt haben. Und so kam dieser Ansatz. Wir beschäftigen uns schon auch mal mit dem Direktorium von BASF oder natürlich mit einem Vorstandsvorsitzenden von heute, aber genauso mit der Lagerarbeiterin oder der Firmengründerin von heute.
Wahrscheinlich ist es doch auch ehrlicher, die Aussagen eines bodenständigen Menschen, eines einfachen Menschen zu vergleichen, historisch zu vergleichen, als wenn man sich eine Oberschicht anguckt, die immer auf dem neuesten technischen Standard gelebt hat, die immer nur das Beste vom Besten hatte. Da ist ja, also die Entwicklung ist ja nur spürbar über die einfachen Menschen, oder?
Auf jeden Fall. Und wir sehen das in der Generaldirektion Kulturelles Erbe so. Wir besitzen und verwalten ja 78 Burgen und Schlösser im ganzen Land. Da zeigen wir schon die Geschichte der Herrschenden natürlich auch. Wir haben römische Geschichte in Trier, wir haben Mittelalter und Neuzeit in Mainz in unserem Landesmuseum. Aber jetzt hier haben wir gesagt, wir wollen ganz nah an den Menschen dran sein, die vergangenen 200 Jahre. Und möchten eben von ganz normalen Menschen in Rheinland-Pfalz erzählen, die dieses Land geschaffen haben.
Wie ist es in Rheinland-Pfalz? Gibt es irgendetwas, wo man sagen kann, naja, der Motor, der Verbrennungsmotor wurde hier, glaube ich, nicht erfunden. Aber gibt es irgendwas aus dem rheinland-pfälzischen Geschichtsbuch, wo man sagen kann, naja, das kommt von hier?
Also im 19. Jahrhundert ganz stark natürlich die chemische Industrie. Denken Sie an BASF, Weltmarktführer, egal ob mit seinem Jeansblau oder natürlich auch anderen Produkten für den landwirtschaftlichen Bereich, sicher maßgeblich. Hier vor der Haustür natürlich die Debica, eine große Versicherung, die als Verein entstanden ist im Hinterzimmer einer Gaststätte und die heute führend ist im Bereich Dienstleistungen. Oder wenn Sie nach Mainz gehen, ich nenne jetzt eben Firmennamen, die Firma Schott und andere, die natürlich im Bereich Glasverarbeitung und so wirklich Großes leisten und geleistet haben.
Die auch in der Solartechnologie weit vorne war.
BioNTech heute natürlich, kennen alle und viele andere mehr. Also wir haben sehr viele Weltmarktführer, auch Hidden Champions, die in Rheinland-Pfalz angesiedelt sind. Und das ist auch so ein Effekt, wenn man durch die Ausstellung geht. Also am Ende wird niemand auf die Idee kommen, vom Land der Rüben und der Reben zu sprechen. Es ist einfach ein ganz anderes Bundesland, als es dieser Begriff vermitteln möchte.
Jetzt gucken wir mal auf die Festung Ehrenbreitstein nochmal. Also das ist ja wirklich ein Wunderwerk der Architektur, sage ich mal. Also im Zusammenklang mit dieser unfassbar wichtigen Entwicklung, diese Gondel zu bauen und so. Das muss man sich mal vorstellen. Also erzählen Sie mal ein bisschen was über Ehrenbreitstein. Also wann fing denn das an? Fing das an mit einem Herrscher, der da oben stand und gesagt hat, das ist ein schöner Punkt, von dem kann ich den Feind und den Freund gut erkennen und so weiter. Wie ging das los?
Also unterschiedlichste Kulturen fanden diesen Felssporn interessant, um zu leben und sich dort verteidigen zu können. Schon die Kelten haben dort gelebt, die Römer hatten dann wiederum einen Wachturm geschaffen. Im Mittelalter, die Erzbischöfe von Trier schaffen dort zuerst eine Burg, dann eine weitere, die auch einer der wichtigsten Burgen wird in ihrem Herrschaftsbereich. Und sie sagen dann, als das Mittelalter vorbei war, ich errichte hier eine erste Festung. zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Diese erste Festung hat dann Napoleon gesprengt. Da war nicht mehr viel übrig, hat eben die Festung Ehrenbreitstein eingenommen. Koblenz ist französische Stadt geworden und war von Franzosen besetzt.
Warum hat er die zerstört? Er wusste doch wahrscheinlich, dass er sie auch bewohnen könnte. Warum war die Zerstörung notwendig? Man überfliegt ja, ne? Es gibt ja Beispiele für Städte, die geschont wurden, um sie dann zu besetzen.
Also in diesem besonderen Ort hat man sicher gedacht, ich lege diese Festung nieder, dass für mich und meine Politik da eben keine Gefahr mehr davon ausgeht. Und als deutliches Zeichen, der Gegner ist bezwungen, bis auf den letzten Stein.
Mhm. Und wie hat Napoleon sie dann genutzt als Park?
Napoleon, das ist nicht überliefert meines Wissens, aber die Regierung saß ja dann in Koblenz selber. Da oben muss man sich einen Steinbruch vorstellen, nach den Quellen. Und erst nach dem Wiener Kongress haben dann die Preußen in Allianz mit Russland und mit Österreich diese Großfestung Koblenz errichtet, die Ehrenbreitstein in nur 11 Jahren, also ein Riesenbauprojekt, damals auch auf dem neuesten technologischen Stand. Und dann war sie 2 Generationen grob, war sie wirklich eine Festungsanlage, die alarmbereit war, später dann Kaserne und dann nach dem Zweiten Weltkrieg Landesmuseum.
Und es gab in der Soldatenzeit praktisch der Festung, war die unzugänglich für die Bevölkerung? War das ein abgesperrtes Gebiet?
Ja.
Gab es denn da, ich stelle mir immer vor, das ist ja in so einem Felsen, gab es da auch Höhlen? Gibt es da Höhlen und Gänge nach unten? Also dass man sagt, naja, es gibt sogar eine Möglichkeit, am Rhein rauszukommen für irgendwelche kleinen Dienstwege oder gibt es da eine unterirdische Verzweigung?
Also es gibt eine unterirdische Welt unter dieser Festung. Dieser ganze Fels ist durchlöchert, hauptsächlich für Zisternen. Also man wollte unabhängig sein mit seiner Wasserversorgung. Wir haben, ich meine, 15 oder 17 Zisternen wurden ursprünglich vorgesehen und angelegt. Einige sind heute noch voller Wasser, werden auch von der Feuerwehr als Wasserreservoir benutzt. Und dann gibt's eben den Felsenstollen am Fuße der Festung, der im Zweiten Weltkrieg als Zufluchtstollen während der Zeit der Fliegerangriffe geschaffen wurde.
Wie ein Bunker.
Wie ein Bunker. Also so ist der Fels ziemlich durchlöchert, aber es gibt jetzt keinen Gang, der die 120 Höhenmeter überwindet und vom Festungsplateau direkt unten am Rhein rauskommt.
Jetzt kommen wir nochmal zum musealen Ausdruck in Ehrenbreitstein. Wie ist denn diese Ausstellung gestaltet? Wenn man jetzt also sich das vorstellt, man kommt oben auf den Parkplatz an mit der Gondel und läuft dann durch diese Höhlengänge, läuft dann auf das Plateau zu. Und wie ist es gestaltet, wenn man da hinkommt in diese Ausstellung?
Also auf dem oberen Schlosshof findet sich unser Hauptgebäude, Landbastion und Hohe Ostfront. Dieses Gebäude mit den schönen Säulen, mit dem Portikus davor. Im ersten Obergeschoss wird diese Ausstellung angesiedelt sein. Und wir haben insgesamt 18 Kasematten. Also 18 Kasematten aus preußischer Zeit, Geschützstellungen und eben ja Übernachtungsmöglichkeit für Soldaten zugleich. Die sehen alle gleich aus. 18 Mal ein großer Zentralraum. Und deshalb hat sich unser Ausstellungsbüro entschieden, wir müssen diese monotone Architektur durchbrechen. Jeder Ausstellungsraum ist individuell gestaltet, auf ein bestimmtes Thema zugeschnitten. Auch dadurch können wir die Menschen in die Geschichte ziehen. Häufig wird auch dieser monotone Kasemattenlauf dann regelrecht unterbrochen. Man hat eine Barriere drin, zum Beispiel im Bereich des Ersten Weltkriegs, aber auch in der Zeitalter des Nationalsozialismus, wo eben die Zeitläufe auch ganz massiv gestört und unterbrochen waren. Und so versuchen wir, einen spannenden Parcours aufzubauen durch Architektur, durch szenografische Möglichkeiten, so dass man auch jeden Raum mit seiner eigenen Architektur, mit einer Person und einem Thema verbinden kann. Das hilft den Besuchenden sehr, wenn es im nächsten Raum wieder ein Themenwechsel kommt und eine andere Person sich zu orientieren.
Mhm. Wie kommt man denn da rein? Wie hoch ist denn der Eintritt für diese Ausstellung?
Das ist das Schöne an der Festung Ehrenbreitstein. Es gibt den einen Eintritt, 10 € für Erwachsene und dann gestaffelt.
Für alles.
Und dann kann man alle Häuser besuchen, die komplette Festung, alle Ausstellungshäuser des Landesmuseums.
Und jetzt ist die Frage, wann können wir alle, die wir diese Festung so lieben und diese Ausstellung unbedingt sehen wollen, wann geht's los? Wann dürfen wir anreisen?
13. August eröffnet unser neuer Kulturminister Sven Teuber die Ausstellung ganz offiziell, so dass es ab dem 14. August losgeht.
Mhm. 14. August. Und jetzt habe ich gehört, es gab ein Problem für manche Dinge, die kamen jetzt relativ spät an. Und da haben Sie einen hochinteressanten Grund genannt. Können Sie das mal kurz nochmal wiederholen, was wir im Vorgespräch hatten?
Also die Ausstellung lebt ja von Originalexponaten, von Menschen, aber auch von vielen medialen Zugängen. Und diese medialen Komponenten, die haben Stoffe in sich, die geliefert werden durch die Straße von Hormuz. Als diese blockiert war, waren viele der Medienkomponenten, die wir heute brauchen, um solche Ausstellungen und anderes zu vermitteln, kamen einfach viel zu spät. Es gab Lieferschwierigkeiten. Deshalb sind wir jetzt ein Stück weit nach hinten gerückt, dass wir wirklich mit dem Tag der Eröffnung auch alles am Start haben.
Wie kann man nach Koblenz kommen? Vielleicht noch für interessierte Leute aus anderen Städten. Wie kommt man am besten dahin? Mit Bus, Bahn, Privat-PKW? Ich hatte schon gesagt, es gibt diese Parkplätze. Man muss ja nicht alles mit dem Auto machen. Wie würden Sie es machen?
Also wir sagen unseren Besuchenden immer, Festung Ehrenbreitstein und Seilbahn Koblenz gehören zusammen. Also ihr müsst mit der Seilbahn anreisen. Das ist ein Erlebnis, das ist der beste Weg. Dann hat man auch einen tollen Blick auf diesen Felssporn. Das ist eigentlich der richtige Zugang.
Also ohne Gondel, nicht den Hintereingang wählen mit dem Auto, mit dem langweiligen Auto, sondern über die Gondel einreisen. Also, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, dann zögern Sie nicht. Kommen Sie nach Koblenz auf die Festung Ehrenbreitstein in die Ausstellung Schaffensland. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Professor Dr. Andreas Schmauder für dieses kleine, sehr informative Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fahren Sie los, kommen Sie nach Koblenz, rauf auf die Festung. Es gibt wirklich tolle Dinge zu sehen und zu erleben. Genießen Sie den Blick auf Rhein und Mosel, entdecken Sie diese neue Ausstellung Schaffensland. Mehr Informationen finden Sie übrigens unter www.rlp-tourismus.de. Mein Name ist Lars Reichow, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mehr Infos zu deiner goldenen Zeit in Rheinland-Pfalz findest du unter rlp-tourismus.de.